Von Tag zu Tag mit Günter Kandelsdorfer.
Wie werden Menschen zu Fanatikern und wie soll eine aufgeklärte Gesellschaft mit politischen und religiösen Fanatikern umgehen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Wiener Psychotherapeut Johann Lauber in einem neuen Buch, Titel »Wie Menschen zu Fanatikern werden«, Untertitel »Fundamentalismus – ein Befund«. Herzlich willkommen im Studio, Herr Lauber.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Lauber, Ihr Buch beginnt mit einem bekenntnishaften Satz und dieser Satz lautet: Ich kann Fanatiker nicht leiden, so schreiben Sie. Warum denn nicht? Fanatiker sind doch in der Regel kompromisslose Menschen, die gewohnt sind, radikal zu denken. Warum mögen Sie das nicht?
Also ich beginne auch mit einem Zitat von einem Professor Hubert Schleicher, einem österreichischen Philosophen, der auf der Universität Konstanz unterrichtet hat. Und vielleicht wird das dann ganz klar. Fanatismus ist das Gegenteil von Toleranz, aber nicht aus, wie auch immer zu erklärenden, üblen Charakterzügen des Fanatikers, sondern aus höheren Motiven, etwa aus der Wahrheit willen, zu Ehren Gottes, der Partei, des Proletariats, der Nation, der Rasse und so fort. Fanatismus ist Unhumanität im Namen hoher Ideale und deswegen noch mit bestem Gewissen. Wie soll man dagegen mit bloßen Worten angehen?
In Ihrem Buch bemühen Sie sich mit Worten, diese Haltung des Fanatismus zu analysieren. Es gibt ja viele Fanatismen oder Fundamentalismen, ob das jetzt militante Moslems sind oder evangelikale Christen oder ultraorthodoxe jüdische Siedler, das wären eher religiös motivierte Fundamentalismen. Es gibt es natürlich auch auf politischer Ebene, Rechtsextremisten, Ausländer, Hasser, auch durchaus bombenbastelnde Anarchisten und Linksextreme, ja. Das gibt's auch. Wo wären denn da Gemeinsamkeiten? Kann man da Parallelen ziehen zwischen einem fundamentalistischen muslimischen Terroristen und einem deutschen Neonazi? Gibt es da Gemeinsamkeiten?
Also Fanatismus bedeutet eine bestimmte Haltung. Es bedeutet nicht Inhalte. Das heißt, es können auch die besten Ideen missbraucht werden, auch im Sinne einer fanatischen oder fundamentalistischen Organisation. Das heißt, dass was ich beschreibe, sind Mechanismen, wie solche Gruppen strukturiert sind. Ich beschäftige mich also weniger mit den Inhalten. Es gibt natürlich gute Inhalte und schlechte Inhalte. Rassismus ist zum Beispiel etwas, was mir nicht so sympathisch ist.
Also ein liberaler Rassist wäre Ihnen auch nicht wirklich sympathisch.
Nein, liberalen Rassisten gibt es keine.
Also, aber da muss es doch einen inhaltlichen Zusammenhang geben. Sie schreiben ja, es gibt ja auch durchaus emanzipatorische Strömungen, in denen man fundamentalistisch sein kann. Feminismus wäre ein Beispiel. Auch Sie zitieren auch die Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner in den USA. Auch da gäbe es ja natürlich Ausformungen, wo das ins ganz Fanatische geht, aber im Prinzip sind die Ziele dieser Bewegungen ja humanistische, demokratische Ziele.
Das schon, ja, aber man kann, jede Idee kann man auch ins Gegenteil pervertieren, nicht? Also zum Beispiel soziale Befreiungsbewegungen, das hat ja die Geschichte gezeigt, können sehr schnell zu Diktaturen mutieren und dann sind die Inhalte, dann gibt es einen Missbrauch. Also ich betone immer wieder, dass jede gute Idee missbraucht werden kann. Und gerade in solchen Gruppierungen spielt Missbrauch eine große Rolle. Mhm. Und missbrauchen kann man jede Idee, also eine gute oder eine schlechte. Wenn es um gute Ideen geht, gibt es einen doppelten Missbrauch. Da wird die Idee missbraucht und es wären die Anhänger oder die Leute, die diese Idee brauchen, für die diese Idee vielleicht gut ist, sozial entrechtete Menschen zum Beispiel, auch missbraucht. Mhm. Bei Rassismus wird die Idee wahrscheinlich nicht missbraucht, weil die ist von Haus aus nicht gut, aber sozusagen oft ihre Anhänger.
Mhm. Herr Lauber, Sie sind Jahrgang 1948. Sie sind in einer jüdisch-kommunistischen Familie aufgewachsen in Wien. Ihre Eltern haben sich dann im Zuge der diversen KPÖ-Spaltungen von der KPÖ absentiert, glaube 68 dann ja. Nach dem Prager Frühling. Sie selbst waren im Jahre 1968 20 Jahre alt. Also ich nehme mal an, Sie haben damals auf der Uni auch ein bisschen mitgemischt. Eine persönliche Frage von mir, waren Sie auch einmal Fundamentalist?
Naja, woran ich mich erinnere, ist die Zeit so zwischen in meiner Volksschulzeit. Also das heißt, da war ich so 6, 7, 8 Jahre alt. Da kann ich mich erinnern, da bin ich in Brunn am Gebirge in die Volksschule gegangen. Und da war also die Standardfrage, die ich Freunden gestellt habe, sind deine Eltern Kommunisten oder nicht? Und wenn sie gesagt haben ja, dann waren es Gute, und wenn sie gesagt haben nein, dann waren es halt die Bösen. Nachdem ich in Brunn am Gebirge in einer Gemeinde aufgewachsen bin, die in dieser Zeit in den 50er Jahren einen kommunistischen Bürgermeister hatten, bin ich also von viel Guten umgeben gewesen. Aber das ist jetzt sozusagen nur, warum ich das sage, ist, das sind so Zwischenphasen, ja. Also das heißt, eine Entwicklungsphase, wenn man sozusagen einmal aufwächst und differenziert zu denken lernt, dann verlässt man solche Phasen, wo man spaltet in Gut und Böse und in.
Aber ist nicht bis zu einem gewissen Grad entwicklungspsychologisch eine Phase, jetzt Sie haben Ihre Volksschülerzeit genannt, ja. Ich denke da jetzt vielleicht eher an die Pubertät oder auch noch an die frühe Adoleszenzphase, ist dann nicht bis zu einem gewissen Grad ein gewisser Fundamentalismus normal? Also man hat dann vielleicht seine Wahrheit oder Wahrheiten erkannt und die vertritt man dann halt ein paar Jahre unter Umständen mit einer großen Intoleranz, und wenn dann die Reifung des Menschen funktioniert, dann sieht man die Dinge vielleicht ein bisschen differenziert.
Ist ein gewisser Fundamentalismus nicht normal? Dass ein gewisser Fundamentalismus oder auch gewisse Vertreten von Ideen in einer sehr heftigen, in einer sehr großen Vehemenz ist durchaus normal, ja, aber ich denke mir, das sind alles so Zwischenschritte und Zwischenphasen, ja. Das heißt, die Frage ist, entwickelt sich ein Mensch weiter oder bleibt in dieser Phase stecken, nicht? Und manche Menschen bleiben in solchen Phasen stecken und da wird es dann haarig und manche entwickeln sich weiter. Ich kann nur sagen, wenn Sie diese Zeit 68 erwähnen und die Studentenzeit, ich denke mal, das war ja auch damals ein Aufbegehren gegen die Elterngeneration, die durch Hitlerfaschismus korrumpiert waren. Das war ein Aufbegehren gegen die alten Erziehungsmethoden, gegen die schwarze Pädagogik. Das hat in meiner Familie keine Rolle gespielt. Also ich habe diese Phase nicht.
Das haben Sie nicht rebelliert?
Habe ich nicht rebelliert, nein, weil das spielt in meiner Familie keine Rolle.
Aber dann im Gefolge der 68er-Bewegung, als es zu diesen berühmten Spaltungen in verschiedene K-Gruppen, ja, in verschiedene marxistische Sekten kam und so weiter, da hat Fanatismus und Fundamentalismus dann schon in diesen Gruppen eine wichtige Rolle gespielt.
Das kann ich bejahen. Allerdings war ich dann nur mehr Zaungast. Ja, also das heißt, da war ich zwar vielen Teach-Ins, habe natürlich bei vielen Aktionen mitgemacht, aber dieses Auftreten von so politischen Leadern, die da sich gegenseitig bekriegt haben, also das hat mir damals schon nicht gut gefallen. Und das war auch einer der Gründe, warum ich Psychotherapeut werden wollte, weil ich mir damals schon gedacht habe, ja, mit solchen Menschen kann man eigentlich keinen Staat machen und kann man auch keine Gesellschaft verändern. Diese Menschen sind eigentlich kaputt.
Sie hören die Sendung von Tag zu Tag. Mein Gast heute, der Wiener Psychotherapeut, Gestalttherapeut und Familientherapeut, ist er, Johann Lauber. Johann Lauber hat im Verlag Molden ein Buch vorgelegt mit dem Titel »Wie Menschen zu Fanatikern werden«. Wenn Sie bei uns im Studio anrufen, kostenfrei aus ganz Österreich, unsere Nummer 0800 22 69 79. Ich wiederhole, 0800 22 69 79. Wir haben jetzt den ersten Anrufer zugeschaltet, das ist Herr Egger.
Ja, schönen guten Tag, Egger. Folgendes, ich bin natürlich auch gegen Fanatiker, aber man muss schon festhalten, es hat immer zwei Seiten. Weil der eine Fanatiker hat Recht und der andere hat Unrecht, ne? So wie es auch schon gelaufen ist. Wir brauchen ja jetzt den Finanzskandal hernehmen. Da hat es Fanatiker gegeben, die haben schon lang vor den 8er Jahren vorausgesagt, dass die Immobilienblase platzen wird in Amerika, und die anderen Fanatiker haben halt die Oberhand behalten. Und man könnte es auch anders interpretieren. Zuerst gibt man immer dem Optimisten Recht und am Ende haben immer die Pessimisten Recht. So würde ich sagen, ist der Fanatismus hat sicher auf alle Fälle zwei Seiten. Danke.
Herr Lauber, was fällt Ihnen dazu ein? Gibt es Fanatiker, die Recht haben und Fanatiker, die nicht Recht haben?
Also ich denke mir, was dieser Herr gesagt hat, hat sich bezogen auf Menschen, die eine Überzeugung haben und die eine Meinung haben, und das sind für mich keine Fanatiker. Also das heißt, es gibt natürlich Menschen, die Recht haben und Menschen, die nicht Recht haben, wie immer im Leben, aber das hat mit Fanatismus in dem Sinn, wie ich es meine, nichts zu tun, sondern es sind halt Menschen, die eine Überzeugung haben, die ein Wissen haben, die was voraussehen, und das ist, also Fanatiker wäre dann einer, der seine Meinung mit Gewalt durchsetzen möchte und der keine andere Meinung neben sich gelten lässt.
Sie bieten ja in Ihrem Buch auch die eine oder andere Definition dessen, was fanatisch ist. Ich nenne jetzt einige Punkte. Fanatiker sind in einem ganz engen Schwarz-Weiß-Denken verhaftet. Es gibt nur Schwarz oder Weiß, Gut oder Böse, Freund oder Feind. Dazwischen gibt es nichts. Fanatiker sind Argumenten nicht zugänglich, sind am Dialog nicht interessiert, sondern hauptsächlich daran interessiert, ihre Auffassung den anderen raufzudrücken. Fanatiker, weibliche Formen sind jetzt immer mitgemeint. Fanatiker haben einen starken Missionierungsdrang, wollen ununterbrochen alle anderen überzeugen, sind nicht offen für Neues und. Nur damit wir einmal auch eine kleine Definition angebracht haben und wissen, worüber wir heute sprechen. Die nächste Anruferin ist Frau Stalder. Schönen guten Tag.
Ja, schönen Nachmittag. Herr Lauber, ich möchte Sie fragen, haben Sie das Buch von Israel Shahak, Jüdische Geschichte, jüdische Religion gelesen?
Nein, habe ich nicht gelesen.
Haben Sie nicht gelesen.
Wie kommen Sie auf das, Frau Stalder?
Ich komme auf dieses Buch, weil vorhin, also ich muss sagen, für mich ist dieses Buch eigentlich die fundierteste Information, wie es in Israel heute aussieht, also Palästinenser und Israelis. Und ich habe da auch sehr viel erfahren über die jüdische Religion von jemandem, der selbst im Konzentrationslager war und das aus der Innensicht beschreibt, weil ich finde das immer sehr gefährlich, wenn man als Außenstehender sich zu einer Religion äußert, der man im Prinzip nicht angehört, wobei das ja relativ ist, weil
Frau,
wir
Frau
ja
Stalder,
alle
aber was hat das mit Fanatismus und was hat das alles mit Fanatismus und Fundamentalismus zu tun?
Das hat insofern mit Fanatismus zu tun, weil ich da die Anschlussfrage, wenn Sie das Buch gelesen hätten, dann hätte ich Ihnen jetzt eine Anschlussfrage stellen können, aber vielleicht kann ich sie so formulieren, dass ich Sie frage,
bitte,
ob Sie die israelische Regierung, also Fanatismus und israelische Regierung in Bezug auf Religion, ob Sie das auch als Fanatismus einschätzen
ja,
würden.
Ja, Herr Lauber, auch mit diesem Thema beschäftigen Sie sich ja in Ihrem Buch. Also darf man die israelische Regierung kritisieren oder ist man dann schon selber in Gefahr, fundamentalistisch oder antisemitisch zu werden? Oder anders gefragt, sind in der derzeitigen israelischen Regierung auch Fundis und Fanatiker am Werk?
Also mir fällt jetzt der Herr Viktor Liebermann ein, also der nicht zu meinen persönlichen Freunden zählt. Natürlich darf man Israel kritisieren. Ich bitte sogar darum. Ich bitte auch, oder ich finde es auch völlig okay, wenn man Menschen kritisiert, die jüdisch sind. Also ich bin ja nicht sozusagen über alles erhaben als Jude. Mir geht das zum Beispiel auch, mir ist das immer am Nerv gegangen, wenn man mich so, du bist Jude, wenn man mich so irgendwie behandelt hat, wie wenn ich irgendwas
in Watte gepackt hat.
Ja, ich bin ein Mensch wie jeder andere und mache Fehler und natürlich kann man das kritisieren. Also auch die israelische Regierung macht Fehler. Was mich stört an Israel-Kritik ist, wenn mich jemand fragt, was sagst du als Jude zu Israel? Dann sage ich, als Jude nichts. Diese Frage gebe ich keine Antwort, weil die ist für mich in gewissem Sinn rassistisch. Ich sage als Mensch etwas zu Israel, als politisch denkender Mensch, aber nicht als Jude. Ich habe nicht vor, wegen Israel in Sippenhaft genommen zu werden, weil dass diese Art von Verallgemeinerung hat für mich den Geruch von rassistisch. Ja, aber ich bin gern bereit, als Mensch was zu Israel zu sagen. Und ich habe durchaus eine kritische Position zu vielen Dingen, die Israel als politisch macht.
Ich würde sagen, kommen wir jetzt wieder auf unser Thema, dann auch im engeren Sinn zurück, Fundamentalismus. Nun ist es ja so, wenn man sich in der Welt umschaut, dann gibt es viele, viele Menschen, die fundamentalistischen Bewegungen zuströmen, vom Pfingstkirchler bis zum militanten Moslem, bis hin zum anti-islamischen Rechtsradikalen. Wenn diese Fundamentalismen so attraktiv sind für viele Leute, dann müssen die ja irgendetwas bieten, den Menschen, sonst würden die Menschen da ja nicht hinströmen. Was bietet Fundamentalismus?
Na, erstens einmal gibt es einmal Ideen und viele Ideen sind ja auch durchaus attraktiv. Fundamentalistische Gruppen sind dann eben so organisiert, dass sie sehr starre Grenzen haben, dass sie sehr eng sind und das ist dann zusätzlich reizvoll für bestimmte Menschen, Menschen, die psychisch schwach sind, die Halt suchen. Und solche Gruppen bieten ja Halt, Rückhalt, fixe Strukturen, Sicherheit. Es gibt natürlich, wenn ich in so Gruppen bin, ein Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl. Es gibt für viele Menschen auch Aufwertungen. Also gerade so Menschen, die sich in ihrem Inneren, die sich sehr inferior fühlen, die zum Beispiel jetzt Arbeitslose, ja, also ein arbeitsloser Jugendlicher, der irgendwo herumhängt und nicht weiß, was er mit sich anfangen soll, dass der sich auch vielleicht beschämt fühlt, dass er arbeitslos ist. Wenn der in so eine entweder Fußball-Fangruppe oder in eine rechtsradikale Gruppe kommt, da kriegt er auch Aufwertung. Da ist er wer, da hat er dann noch eine Ideologie, eine rassistische in dem Fall. Die Deutschen sind die Überlegenen und wie auch immer, dann ist er plötzlich jemand. Ja, dann und wenn er dann noch sein Gewaltpotenzial ausleben kann, dann wird das auch noch sanktioniert in seiner Gruppe, nicht? Dann gehört er dazu und das passt dann.
Sie sind Psychotherapeut und beschäftigen sich in Ihrem Buch natürlich auch mit den psychologischen, psychotherapeutischen Aspekten des Ganzen. Wie werden Menschen zu Fanatikern? Ein zentraler Begriff bei Ihnen ist Identität. Was hat Identität mit Fanatismus zu tun?
Das ist eine Frage, auf die könnte ich jetzt wahrscheinlich eine ganze Stunde referieren. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten. Und ich bitte Sie, mich zu unterbrechen, wenn es zu ausführlich wird. Also prinzipiell müsste ich jetzt den Begriff der psychischen Struktur erklären. Die psychische Struktur ist ein Denkbegriff oder in der Psychologie, der beschreibt eine Hintergrundfunktion, wie Menschen organisieren ihre Beziehung zu sich selbst und zur Umwelt. Und diese psychische Struktur wird in den ersten Lebensjahren eines Menschen entwickelt. Und ob ein Mensch eine starke oder eine schwache Struktur hat, sagt etwas aus, wie er sich in seiner Umwelt und wie er sich orientiert, wie er zu sich selber steht, wie er seine eigenen Gefühle wahrnimmt und seine Bedürfnisse äußern kann oder wie er zu seiner Umwelt steht, wie er auch zum Beispiel auf Kritik reagiert, ob er Kritik gut tolerieren kann oder ob er völlig ausflippt und zusammenbricht. Also das sind alles Elemente der psychischen Struktur und die Identität ist ein Teil dieser Struktur und entwickelt sich auch im Laufe der frühen Lebensjahre.
Und es ist so, wenn ich Sie richtig verstehe, zu Fanatikern werden in der Regel Menschen, die keine sehr stabile Identität ausgebildet haben.
Also meiner Meinung nach, die eben einfach strukturelle Störungen haben, ja, so nennen wir das. Also das heißt, deren psychische Struktur nicht gut ausgebildet sind, die durch Gruppen dann eine Stütze kriegen, dort Halt finden und die Gruppenidentität ist dann sowas wie eine Hilfsidentität, also eine von außen gegebene Stütze für diese Menschen, die sich dann damit auch stabilisieren können.
Mhm. Zwei Identitäten sind besonders wichtig bei Ihnen und in Ihrer Analyse. Das ist das Herkunftssystem, das sehr stark bestimmt, welche Identität wir haben. Und das ist die Geschlechteridentität. Über die Geschlechteridentität reden wir jetzt nicht lange. Das kann man sich ungefähr vorstellen. Ja. Also wie selbstbewusst trete ich als Bub, als Mädchen, als Mann, als Frau, wie auch immer auf. Aber welche Rolle spielt das Herkunftssystem für das Herausbilden einer relativ stabilen oder starken Identität?
Also ich denke mir, in seiner Herkunft verankert zu sein, es gibt ja auch den Ausdruck verwurzelt sein, ja, das zeigt ja schon, wenn jemand gut verwurzelt ist, dann hat er Halt, ja. Wenn seine Wurzeln abgeschnitten sind, dann kann sich das oft also auch ungünstig auswirken. Zum Beispiel gibt es Untersuchungen in Israel gerade, also wo Menschen, die nicht wissen, woher ihre Eltern waren, die sozusagen den Holocaust überlebt haben, Bezieheltern, dass die dann oft starke psychische Probleme bekommen haben, Depressionen, Angstzustände, und das sozusagen der therapeutische Prozess, der war mittels Psychotherapeuten und Historikern zu rekonstruieren, woher sie kommen, woher ihre Eltern stammen. Und es haben sich erstaunlicherweise ihre Symptome gebessert, nachdem sie gewusst haben, wo ihre Geburtsort ist, wie ihre Eltern geheißen haben. Also wenn sie ein Stück wieder verankert waren oder verwurzelt waren in ihrer Vergangenheit. Und ich denke mir, das ist jetzt ein Beispiel, aber das kann
also eine gute, stabile Verwurzelung in einem familiären System, aus dem ich komme, ja. Kann auch ein Dorf sein oder ein Clan-System, aus dem ich komme, eine gute kulturelle Verwurzelung, Musik, Essen und Trinken, ich erkenne das als meine Geschichte an. Ja, ich komme, sage ich jetzt irgendwas, aus dem oberösterreichischen Alpenvorland, dort hat man in den 70er Jahren die und die Musik gehört mit 14 und man hat den und den Spruch gepflegt und all diese Dinge bilden meine Wurzeln. Identität und meine Wurzeln.
Ja.
Okay, und das ist sehr, sehr wichtig, da eine gesicherte Haltung dazu
Haltung
zu haben.
Haltung da, ich weiß zum Beispiel, ich kenne also aus Klientengesprächen Menschen, die eben aus anderen Ländern kommen und dann in der Fremde sind, dass denen das unheimlich wichtig ist, dass sie Dinge aus ihrer Heimat mitnehmen und da einen Bezug haben. Ja, ich zitiere jetzt eine Klientin, die mir erzählt hat, sie hat von ihrer Großmutter, weil sie das Essen erwähnt haben, das Kochbuch sich mitgenommen, um dann sozusagen ihre heimatlichen Speisen auch noch kochen zu können. Ich selber habe 3 Jahre in Deutschland gearbeitet und was habe ich mir mitgenommen nach Deutschland? Schallplatten von Wolfgang Ambros und habe noch schnell vorher Knödeln kochen gelernt. Ja, und das war sozusagen mein Bezug zur Heimat quasi. Und das hat mir geholfen, quasi dort auch zu leben und mich auch wohlzufühlen.
Und nun gibt es aber im Leben von Menschen, aber auch von Gesellschaften immer wieder Situationen, in denen diese Sicherheiten, diese festen Verwurzelungen erschüttert sind.
Yep.
Auch da nennen Sie einige Beispiele. Die Attentäter des 11. September, in der Regel junge Männer aus dem arabischen Raum, sind nach Deutschland gegangen, um zu studieren, haben dort Entwurzelungen erfahren, eine massive Erschütterung ihres wahrscheinlich ohnehin schon labilen Selbstbilds. Und das hat sie anfälliger gemacht, auch für diese totalitären Versuchungen von Al-Qaida. Das wäre ein Beispiel. Ja. Ein anderes Beispiel könnte sein Arbeitslosigkeit, sowohl individuell als auch gesellschaftlich oder Massenarbeitslosigkeit, die Entwurzelungen mit sich bringt. Und da gibt es einige Situationen, die besonders gefährlich sind. Wie würden Sie das sehen?
Also die Gefahr besteht dann, wenn solche Menschen sozusagen in den Dunstkreis oder den Bannkreis von, ich nenne es jetzt, Verführern kommen. Das heißt, es ist für mich völlig klar und auch naheliegend und auch okay, wenn einer, der in der Fremde lebt, seinesgleichen sucht und Rückhalt sucht in einer Community, die eben seinem Kulturkreis und seiner Herkunft entspricht. Das gibt ihm Rückhalt. Wenn er dann sozusagen zum Beispiel jetzt in einer Moschee oder in einer Neonazi-Gruppe eben an einen bestimmten Führer kommt, die ihm dann sozusagen einbläuen, wer seine Feinde sind, wer schuld ist daran, dass ihm jetzt im Moment so schlecht geht, dann wird es natürlich gefährlich. Und die meisten dieser Leute sind dann in diesen Dunstkreis gekommen. Und wenn ich eben psychisch labil bin und wenn ich dann noch zusätzlich entwurzelt bin und eine gewisse Identitätskrise zum Beispiel im Ausland habe, ich nehme mal an, ich habe jetzt den Mohammed Atta nicht auf der Couch liegen gehabt, aber was ich so gehört und gelesen habe, wenn man konfrontiert ist, zum Beispiel im Westen, mit einer Freizügigkeit, die man im eigenen Land nicht gehabt hat, wenn ich sozusagen vielleicht selbst auch ein Begehren spüre und das mir sogar vielleicht gefällt, aber das wieder kollidiert mit meinen moralischen Auffassungen und meinen kulturellen Hintergrund, dann kriege ich eine Identitätskrise. Und wenn dann noch einer kommt und mir dann einredet, was gut und was schlecht ist und wo die Bösen und wo die Guten sind, dann kann es oft gefährlich werden.
Wir haben jetzt die nächste Anruferin, Frau Werner. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich hätte eine Frage. Würden Sie Bruno Giordano oder Galileo Galilei auch zu Fanatikern zählen?
Den Giordano Bruno wahrscheinlich schon.
Galileo Galilei, der ist eher an Fanatikern gescheitert, nicht? Also an der Inquisition und also das, denke ich mir, waren die Fanatiker eher.
Der nächste Anrufer ist Herr Linke.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Die Zuhörer und die Redaktion. Ich wollte meinen Beitrag insofern liefern. Ich bin selber ein Fundamentalist. Mein Fundament ist Jesus Christus, mein Fundament ist die Bibel. Und mein Fundament ist der Glaube, dass diese ganze Welt und wir Menschen von Gott erschaffen sind. Und das ist eine radikale Ansicht. Und ich kenne sehr viele Menschen, die glauben, dass die Welt zufällig entstanden ist, dass sie zufällig entstanden sind als Menschen. Und das ist auch eine sehr radikale Ansicht. Und wichtig ist, glaube ich, wie man zwischenmenschlich damit umgeht. Ich kenne sehr viele Christen, die einen sehr anständigen Umgang mit ihrer fundamentalen Ansicht haben. Es gibt natürlich immer auch Menschen, die einen das sehr stark um die Ohren hauen. Ja, aber das ist eine individuelle Geschichte und ist keine Geschichte eines Christen oder eines gläubigen Menschen generell. Zum Zuhörer möchte ich nur sagen, ich bin ein ganz großer Freund des jüdischen Volkes, weil die Bibel sagt so schön, das Heil kommt von den Juden. Das ist eindeutig, denn das Neue und das Alte Testament von den Juden ist nur aus jüdischer Hand geschrieben worden. Und das Volk Israel und der Staat Israel so umkämpft ist, das hat eben damit zu tun, dass eben nur von dort das Heil ausgegangen ist bis jetzt und wieder ausgehen wird.
Herr Linke, darf ich Ihre Wortmeldung aufgreifen und an den Herrn Lauber weiterleiten?
Ja, ich stimme mit Ihrer Eigendefinition nicht ganz überein. Also vielleicht sind Sie Fundamentalist, aber es gibt ja, nicht jeder Fundamentalist ist ein Terrorist oder ist ein Attentäter. Es gibt ja auch Menschen, vielleicht sind Sie einfach ein tiefgläubiger Mensch und das ist nicht unbedingt ein Fundamentalist, ja. Also, sobald Sie andere Menschen neben sich gelten lassen, sobald Sie andere Meinungen oder einen anderen Glauben auch respektieren, sind Sie in meinen Augen ein gläubiger Mensch, aber kein Fundamentalist. Fundamentalisten sind Menschen, die ihre Meinung auch mit unsauberen Mitteln verbreiten wollen und die Meinung, ihren Glauben anderen Menschen auch aufzwingen wollen. Ja? Im schlimmsten Fall, indem sie andere Menschen töten oder umbringen, wenn sie sich nicht überzeugen lassen. Und das hoffe ich ja doch nicht, dass sie so sind.
Herr Lauber, kommen wir noch ein bisschen auch auf politische, auch vielleicht auf zeitgeschichtliche Themen zu sprechen. Auch darum geht es natürlich in Ihrem Buch. Die geschichtliche Erfahrung zeigt uns, dass, wenn es gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch problematisch wird, wenn die sogenannte Herkunftsgruppe, aus der wir kommen oder aus der Menschen kommen, wenn diese Gruppe in Bedrängnis kommt, dann wird es kritisch. Sie führen das Deutschland der Weltwirtschaftskrise ab 1929 an oder das Jugoslawien nach dem Tod Titos. Warum sind solche Krisensituationen so gefährlich?
Erstens einmal ich muss jetzt noch kurz einen Begriff erklären, nämlich die Großgruppenidentität. Also das ist die Identität, die ich habe. Also die Großgruppe sind die Gruppen, in die ich hineingeboren worden sind. Also das ist das, was wir schon angesprochen haben, die Herkunftsfamilie, das ist die religiöse Gruppe. Und diese Identität bildet sich in ganz frühen Jahren schon aus und ist sehr eng mit der individuellen Identität und mit dem, was ich vorher auch schon gesagt habe, mit diesem psychischen Stützapparat verbunden. Wenn also
jetzt, gehört auch dazu, dass man sich als Oberösterreicher oder als Bretone definiert?
Ja,
auch,
sicher.
Auch
also
die regionale
da wo ich herkomme. Ja. Mhm. Wenn diese Großgruppe wirklich in massive Bedrängnis kommt, dann erleben das Menschen als große fast wie eine individuelle Bedrohung. Das ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel meine Berufsgruppe angegriffen wird. Also wenn jemand schimpft auf die Psychotherapeuten, dann bin ich höchstens empört und denke mir, ja, bin ärgerlich. Wenn also zum Beispiel jetzt Juden angegriffen werden, dann betrifft mich das ganz persönlich. Ja, und wenn jetzt eh schon eine wirtschaftlich prekäre Situation ist, wenn viele Menschen da sind, die denen es nicht gut geht, die in einer haltlosen Situation wie Arbeitslosigkeit sind, dann wird das ja noch viel erschütternder. Dann ist die Anfälligkeit sehr groß, und wenn dann halt die entsprechenden politischen Führer kommen, die sich profilieren auf Kosten dieser Menschen, die oft dann noch sozusagen die Ängste vergrößern, die Ängste schüren dieser Menschen, die sozusagen ein Bedrohungsszenario entwerfen, das noch weit über das hinausgeht, was eh schon schlecht ist, ne, dann verstärkt sich das und so kommen ja auch dann gewisse Führer an die Macht.
Sie schreiben, es hängt viel davon ab, wer in solchen Krisensituationen die politische Führung übernimmt. Das können verantwortungsvolle, reife Persönlichkeiten sein. Sie nennen Nelson Mandela als ein schlagendes Beispiel. Das können aber auch, was leider oft der Fall ist, sogenannte maligne Führer sein. Was charakterisiert einen malignen Führer?
Ja, also ich habe das jetzt eh schon kurz begonnen zu besprechen. Also maligne Führer sind Menschen, die selbst im Grunde genommen eine schwache psychische Struktur haben. Wir nennen das also meistens eine narzisstische Störung. Das heißt, die sind Menschen, die viel Applaus brauchen, viel Bewunderung brauchen, viel Verehrung brauchen, die dann, also vor allem wenn sie dann reüssieren wollen, die Gabe haben, dass sie charismatisch sind, dass sie eloquent sind, und die sozusagen dann die Bedürftigkeit anderer Menschen missbrauchen, indem sie sich...
Da entsteht ein System wechselseitiger Abhängigkeit. Ja, die einen Schwachen brauchen,
einen starken Führer. Die Schwachen brauchen einen starken Führer und die Starken und die pseudo-starken Führer brauchen die Bewunderung der Schwachen.
Und das schaukelt sich dann auf in durchaus destruktiver Art und Weise
oder meistens auch in selbstdestruktiver Weise, weil ja diese Systeme dann auch erstens haben wir oft großen Schaden anrichten, siehe Drittes Reich oder Hitlerfaschismus, aber dann auch schnell in sich zusammenbrechen können.
Ein Anrufer geht sich noch aus. Herr Kellersberg, bitte.
Ja, guten Tag, Kellersberg mein Name. Folgendes: Ich sehe auch in gewissen politischen Persönlichkeiten einen verdeckten Fanatismus, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass manche Politiker die an sich geltenden Gesetze, wenn auch in Gemeinschaft mit anderen, außer Kraft setzen und dann eine Anlassgesetzgebung betreiben und dem Bürger quasi gar keine Möglichkeit geben, sozusagen dagegen Einspruch zu erheben.
Können Sie es ein bisschen konkreter machen?
Zum Beispiel in der EU, Sie wissen schon, Dinge, die vorher gesetzlich geregelt waren, wie zum Beispiel die Autarkie der einzelnen Länder, plötzlich heißt es, nein, das müssen wir jetzt durch einen Rettungsschirm so ändern. Sie verstehen mich.
Ich verstehe. Danke. Herr Kellersberg, vielen Dank. Johann Lauber, wir haben noch knapp 2 Minuten Sendezeit. Lassen Sie uns zum Schluss noch einen Ausblick in die Zukunft wagen. Wir leben in wirtschaftlich bewegten, in sehr, sehr unsicheren Zeiten wirtschaftlich. Was meinen Sie, sind das gute Zeiten für Fundamentalisten und Fanatiker?
Ja, durchaus, ja. Also im Moment bin ich eher ein bisschen pessimistisch gestimmt. Also wenn ich jetzt sehe, wie Entwicklungen sind, wie die Jugendarbeitslosigkeit steigt, wie auch die sogenannten wirtschaftlichen Erfordernisse, ich nenne jetzt das Schlagwort Flexibilität, bewirkt, dass eigentlich sehr familienfeindliche Arbeitszeiten immer mehr um sich greifen, wenn Eltern immer weniger Zeit für ihre Kinder haben, dann sehe ich einfach, und das nimmt ja auch bei uns laufend zu, dass immer mehr Jugendliche mit frühen Störungen, mit psychischen Störungen zu uns kommen.
Also wir wollen es ja nicht allzu düster jetzt einlassen, es sind potenziell gefährliche Zeiten, aber die Lage ist nicht ganz hoffnungslos.
Ich hoffe nicht, aber sollen viele Leute mein Buch lesen, dann wird hoffentlich, nein, das ist jetzt ein Scherz, ich denke mir, es gab immer schon schlechte Zeiten und bessere Zeiten. Im Moment ist es halt, schaut es nicht so toll aus, aber ich hoffe schon, dass es auch wieder mal besser wird.
Johann Lauber war zu Gast in der heutigen Sendung. Sein Buch trägt den Titel »Wie Menschen zu Fanatikern werden – Fundamentalismus – ein Befund«. Daniel Sperrer hat ein Vorwort beigesteuert zu diesem Band. Erschienen ist das Buch im Molden Verlag. Einen angenehmen Nachmittag mit Österreich 1 wünscht Günther Keindelsdorfer.